Hallo ihr Mäuse und willkommen zur zweiten Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme. Erstmal herzlichen Dank an alle, die sich unsere erste Folge angehört haben, uns bei Social Media supportet haben, uns auch schon ja Rückmeldung gegeben haben. haben wir uns sehr darüber gefreut.
Auf jeden Fall. Wir hatten, um ehrlich zu sein, ein bisschen so Muffensausen, könnte man sagen. Ja. War alles sehr aufregend, aber ich finde, das war ein ganz guter Start.
Ja, fangen wir doch direkt mal an. Hemi, ja. Hast du den Trailer zu Sunrise on the Reaping gesehen, dem neuen Hunger Games Film, der nächstes Jahr rauskommt?
Ja, habe ich gesehen. Vor allem war ich so hyped. Kleine Backstory. Ich hatte die letzte Zeit so einen kleinen Hyperfocus auf Hunger Games und dann habe ich einfach alle Bücher in 2 Wochen durchgelesen. Ja. Auch Sunrise on the Reaping. Mhm.
Das neueste Buch. Das kam dieses Jahr erst raus, oder?
Ich glaube schon, Anfang des Jahres.
Anfang des Jahres, glaube ich.
Ja, also es ist sehr aktuell und sobald das Buch ja veröffentlicht wurde, wusste man ja schon, es wird auch einen Film geben. Deswegen waren alle sehr hyped. Und als ich jetzt den Trailer gesehen habe, war ich so, das schaut vielversprechend aus. Mhm. Alles groß, bunt, dramatisch.
Bisschen Midsommar-Vibes in der einen, also so die Kornucopia genau. Und so. Ja, fand ich ganz witzig.
Ich glaube, das wird aufregend.
Ja, ich bin auch sehr hyped. Ich habe das Buch nicht gelesen. Werde es auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich möchte mich da voll überraschen lassen von dem Film. Aber ja, Fun Fact dazu noch. Ich habe letztens beim Role Model Konzert 3 von den jüngeren SchauspielerInnen aus dem Film getroffen, weil die ja auch vor allem wieder in Berlin gedreht haben. Beim alten Flughafen
Tempelhof.
Ich wollte Tegel sagen, es ist Tempelhof.
Ja. ja, wir hatten ja auch Jesse Plemons, hatten wir bei der Begonia-Premiere gesehen, weil er auch gerade dreht für den Film.
Genau, mit dem haben wir ja quasi ein Foto. Also,
wenn man ranzoomt.
Und mit einer schemenhaften Darstellung von uns beiden zufrieden ist.
Und ein bisschen
Fantasie
hat.
Ja.
Haben wir ein Foto mit ihm. Quasi. Aber du hast ein Foto mit den anderen drei.
Ja, genau, nämlich mit McKenna Grace, Ben Wong und Edwin Rüding. Ist es ein schwedischer Name? Ich weiß es
leider
nicht.
Der Schauspieler von Young Royals,
genau. Der und den Ben Wong oder Wong. Das war nämlich witzig. Ich habe die da nämlich gesehen, die drei. Und McKenna Grace und Edwin konnte ich direkt zuordnen. Und bei ihm war ich so, ich kenne dein Gesicht. Ich habe dich letztens irgendwo gesehen, in irgendeinem Film, irgendeiner Serie. Und ich weiß noch, dass ich da richtig genervt von dir war. Also von dem Charakter, den du gespielt hast. Ewig überlegt, dann nicht drauf gekommen. In der Columbia-Halle auch kein ordentliches Netz gehabt. und dann danach dann nochmal nachguckt. Ja, in The Long Walk war der nämlich. Da hat er halt sehr gut gespielt. Also ich war sehr genervt von seinem Charakter.
Ich wollte gerade sagen, er hat einen guten Job gemacht.
Ja, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Das heißt, wir haben jetzt 4 von den Leuten schon mal irgendwie, haben wir schon mal in echt gesehen.
Ja. Also ich nicht, aber ich hab Jesse gesehen, das reicht.
So.
Das ist gut genug.
Ja, und es wird ja auch gemunkelt, dass Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson.
Irgendwie so.
Irgendwie eine Cameo in dem neuen Film dann haben werden.
Das wird passen mit dem Buch.
Ja.
Deswegen hoffe ich's.
Fingers crossed.
Es wurde ja auch Anfang des Jahres gesucht für Komparsen in Duisburg. Haben die wieder in diesem Landschaftspark gedreht, Distrikt 12. Mhm. Ich war so, sollen wir uns anmelden? Aber ich glaube, wir sind nicht die Zielgruppe.
Nee, du mit deinen Tattoos vor allem, glaube ich.
Naja, da stand sogar noch extra ganz dick, keine Tattoos.
Keine Piercings und so.
Und bitte sehr dünn sein. Irgendwie sowas stand da auch. So was denn ist? Ist that problematic?
Naja, soll ja diese Unterernährung
eben in dem Distrikt. Passt zu dem Distrikt trotzdem irgendwie krass, das zu lesen.
Ja.
So, das ist es halt einfach nur so. Ja. So, es passt, es ist verständlich. Es ist trotzdem ein bisschen befremdlich.
Ja, aber den Trailer, also der hat mir richtig gut gefallen. Ich bin sehr gespannt jetzt auf den Film. Auch der Joseph Zada, der die Hauptrolle ja spielt, also Haymitch, den jungen Haymitch. Der war ja jetzt nämlich kürzlich bei der Amazon Prime Serie We Were Liars.
Von diesem Buch.
Ja, genau, von dem Buch. Das hatte ich auch gelesen vor ein paar Jahren. Das hat sich sehr schnell weggelesen. Das ist jetzt kein bombastisch großartiges Buch, aber hat Spaß gemacht. Ja. Und als ich dann gehört habe, dass es dafür eine Serie geben soll, war ich auch sehr gespannt darauf, wie die das umsetzen. War dann sehr enttäuscht. Das Schauspiel war auch Ja, also Joseph Zadar war da so ein bisschen das Licht, oder der Lichtblick in
Okay.
dieser Serie vom Schauspiel her.
Also kannst
Also
du dir vorstellen, dass er auch einen richtig guten Job dann bei dem neuen Film macht.
ja, genau. Also mal schauen, was
Dann,
seine Karriere so für ihn
ja,
bereithält. Ich bin
gespannt.
gespannt,
Ich
ja.
fand es auch cool mit diesem Countdown in diesem Trailer. Und das war so, als ob wir das Kapitol sind und halt auf die Hunger Games warten und uns diese Show als Spaß angucken. Also es haben die haben uns gut integriert, würde ich sagen.
Ja, ist ja. Also.
Aber auch wieder so, ja, wir sind genauso hungrig nach Blut,
Und Entertainment
Entertainment,
irgendwie.
so. Wir
Ja.
sind nicht besser als die.
Um jeden Preis. Ja.
Naja.
Ist ja jetzt noch ein Jahr hin. Mal schauen, was bis dahin noch passiert. Die hatten jetzt noch eine Woche Dreh übrig, als der Trailer rauskam. Ja.
Ich bin auch sehr gespannt.
Ja.
Ich bin hyped.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird? So, wird das jetzt unsere Routine, dass wir das einmal pro Folge sagen?
Ja, ich glaube.
Ja.
Wollen wir mit den Filmen anfangen?
Wir fangen mit dem Film an. Wir reden heute über Stiller von
Genau.
Stefan Haupt. Dann Jay Kelly von Noah, auf Deutsch Baumbach.
Baumback.
Baumbach. Und Secret Agent von Kleber Mendonça Filho.
Fangen wir mit Stiller an, den haben wir nämlich auch zuerst geguckt.
Ja.
Ja.
Wir hatten uns den ausgesucht, weil deine Eltern zu Besuch waren und wir hatten überlegt, welchen Film wir mit denen gucken könnten. Weil es gab so, es war fast so wie Platonic Relationship. Ich habe die Eltern kennengelernt. It was official.
Ja.
Ja. Ja. Und dann waren wir
Und
bei in Stiller.
ja, wir wollten nämlich einen deutschen
Wir
Film
wollten einen
gucken
deutschen
oder
Film
auf
gucken.
Deutsch einen Film zumindest. Und
Ganz
das hat sich dann
genau.
irgendwie doch ein bisschen schwieriger herausgestellt als gedacht.
Und dann landeten wir bei Stiller. Es geht um den Protagonisten James White, gespielt von Albrecht Schuch. In den 1950er Jahren wird er an der Grenze der Schweiz ja quasi angehalten und wird dann auch festgenommen, weil ihm ja vorgeworfen wird, dass er Anatol Stiller ist, der wegen Kommunismus oder Zusammenarbeit mit Kommunisten halt ins Gefängnis soll. Aber James White besteht darauf, dass er nicht Anatol Stiller ist, sondern James White. Und dann wird auch also von Anatol, die Frau, Ex-Frau, dazugeholt, um herauszufinden, um wen handelt es sich jetzt.
Ja, weil sie könne das ja als dann halt
Als
die
Frau.
Frau oder Ex-Frau von Anatole Stiller dann ja herausfinden und
Ja.
spüren, ob er das jetzt
Ob
auch
er das
vielleicht ist
ist.
oder nicht.
Gespielt von Laura Bär. Ja.
Ja,
Ja. Dazu muss man sagen, es basiert auf einem Buch von Max Frisch. Das Buch soll ganz gut sein.
Ja, mein Vater hat am nächsten Tag am Frühstückstisch dann nochmal erzählt, dass er ja auch irgendein Max Frisch Buch damals in der Schule lesen musste und also ein anderes, aber ja, das hat ihm gar nicht gefallen und da war so ein bisschen so ein Max Frisch-Hater.
Oh.
Ja, und das fand ich ganz
Wie
witzig.
war er eingestellt zum Film? Weil in der Bahn, auf der Bahnfahrt, in der Bahnfahrt, hat er ja eigentlich ziemlich für den Film gesprochen.
Ich glaube, wir waren einfach nur so negativ, dass alles andere einfach sehr positiv dann auch wirkte. Und der hat ja auch ein paar so redeeming qualities
Ja.
overall, aber also ich weiß gar nicht so ganz, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, ich fange mal beim Anfang des Films auch an, weil dieser Einstieg, den fand ich schon katastrophal, fast.
Der war so
War
holprig.
Weil man fängt an irgendwie in der Bahn, er wird da irgendwie dann von einem Offizier, einem Polizisten irgendwie gefragt, irgendwie, ne, irgendwie Papiere und so weiter. Und dann zack, ist man irgendwie bei einem Verhör und er wird angeschuldigt, halt Anatol Stiller zu sein. Und man ist da so direkt drin, was ich eigentlich mag bei Filmen, wenn man so direkt irgendwie in die Handlung geschmissen wird. Aber hier wurden dadurch, finde ich, ganz wichtige Schritte übersprungen, die
Ja.
dazu geführt haben, dass die ganze Story auf etwas, ja, auf einer Situation basiert, die so nicht erzählt
Und nicht
wurde.
gezeigt wurde.
Und
Ja.
ja, so, weil
Er wird nur
eben,
gefragt, ob er an der Tour still ist oder ihm wird das vorgeworfen. Genau. Aber keiner fragt nach James White.
So, warum, also zumindest soweit wir uns daran erinnern können, wurde er nicht einmal, zumindest on camera, gefragt, warum sind Sie denn in Zürich? Was machen Sie hier als US-Amerikaner in 1950 in Zürich? Was führt Sie hierher? Was wollten Sie einfach reisen? Oder also so sowas. Und dann auch dieser ganze Kommunismus-Teil wird im ganzen Film, also es gibt dann ja so mehrere Erzählstränge, einmal ganz in der Vergangenheit, einmal in der Mitte und einmal im Jetzt, so ungefähr. Also das in der Mitte ist dann so, naja, er ist ja 7 Jahre ist er verschwunden und das spielt quasi kurz vor seinem Verschwinden. Und in diesem ganz alten Strang quasi. Also
in der Kennenlerngeschichte von Anatol Stiller und seiner Frau.
Genau. Da wird dann so ein bisschen dieser Kommunismus irgendwie auch so angedeutet, aber gar nicht.
Aber nur so, inwiefern er möchte keine Menschen töten. Ja. So auf die
Richtung. Ja, da ist dann auch so eine Geschichte und dann wird die immer und immer wieder irgendwie wiederholt, was ich auch sehr nervig und repetitiv einfach nur fand und sehr faules Storytelling. Und da wird aber gar nicht deutlich, wie kommunistisch er vielleicht eingestellt ist oder war, was dann überhaupt dazu führen würde, dass er ein so, naja, heiß gesuchter Mann irgendwie ist.
Dass also, er einfach im Zug damals ohne Social Media überall irgendwie plakatiert oder so, sondern einfach
also das, also wurde. Genau, also so, so wie es dargestellt würde, war er da halt so jemand, der vielleicht Kommunismus gar nicht so schlecht finden würde. Und dann wird er aber halt gefahndet wie jemand, der den Kommunismus da verbreitet hat, wie kein anderer.
Ja.
Und das hat gar keinen Sinn ergeben, dass er dann halt als diese Person erkannt wurde.
Eben. Also diese ganze Geschichte basiert irgendwie darauf, dass versucht wurde, es super tiefgründig zu machen, über Identität, über Identitätskrise zu reden und da so eine Tiefe und Komplexität reinzubauen. So ein bisschen Sinn des Lebens, wer bin ich eigentlich? So. Das ist quasi der Grund für wahrscheinlich das Buch. Habe ich nicht gelesen, muss ich dazu sagen.
Beide nicht.
Und den Film. Aber das gelingt einfach nicht. Am Ende ist es wieder nur ein fragiles männliches Ego, der seiner Frau den Erfolg nicht gönnt.
Weil nee, sie genau, die ist nämlich
erfolgreiche Tänzerin.
Ja, und sehr ambitioniert.
Und Letterboxd hat mal wieder einen Klassiker rausgehauen mit Men will do everything except go to therapy.
Ja.
Und das dachte ich bei diesem Film halt auch.
Mhm.
Also ganz viel Kompensation eines angeknacksten Egos. Und da dachte ich mir so,
muss das
sein?
Das haben wir in unserem echten Leben genug. Ja, und also einfach auch sehr vorhersehbar, der ganze Film. Das Ende war auch sehr faul.
Ja.
Und so versucht deep.
Und das ist so versucht deep, aber dadurch so oberflächlich.
Ja, total. Und dann auch, hatte ich ja eben schon gesagt, es gibt diese zwei Stränge noch in der Vergangenheit. Der ältere davon ist auch in Farbe, also der unterscheidet sich gar nicht zu dem aktuellen. Und dann der mittlere quasi kurz vor seinem Verschwinden,
der
ist schwarz-weiß.
Schlechtes Schwarz-weiß, wirklich kein Kontrast, kein gar nichts.
Gar nicht schön, also richtig langweilig. Vor allem, wenn man das vergleicht mit jetzt das Verschwinden des Josef Mengele, den wir kürzlich gesehen hatten.
Das war richtig gut.
Fantastisch.
Das war das Paradebeispiel, wie das gemacht werden sollte.
Ja, also da ist auch wieder... Digital muss nicht scheiße aussehen. Digital kann gut aussehen. So wie bei Josef Mengele zum Beispiel. Hier aber sehr langweilig auch. Sehr langweilige Einstellungen. Und
es hatte auch keinen roten Faden mit der Erzählung, finde ich.
Ja.
Mit der Vergangenheit. Und es gibt Szenen, die in den USA spielen sollen. Und die sehen so künstlich und so stereotypisch aus. Da dachte ich mir, was... Also
ich würde sagen, die wurden auch alle komplett vor einem Bluescreen auf einer Stage gefilmt. Weil das Licht auch, wie das ist, es sieht wirklich ausgeleuchtet wie bei so einem Fotoshooting aus.
Und das Ding ist, heutzutage kann man das richtig gut machen.
Ja, kannst du. Könntest du.
Wurde nicht gemacht.
Ja.
Und ein Ding. Es spielt ja in der Schweiz. Die haben alle Hochdeutsch geredet.
Da sagst du was.
Ne?
Ich habe während, jetzt wo du sagst, während des Guckens, also als wir im Kino waren, habe ich da auch irgendwie einmal kurz drüber nachgedacht. Und also irgendwie spricht hier ja gar niemand Schweizerdeutsch.
Ja.
Ja.
Irgendwie war es dann auch nicht authentisch, ne?
Nee.
Nee.
Irgendwie nicht. Und
das ist alles irgendwie, alle Twists ein bisschen vorhersehbar, alles ziemlich halbherzig angegangen.
Ja, das war auch, also es gibt dann so eine Szene, die dann wirklich das ultimative Foreshadowing ist, aber es ist kein Foreshadowing, es ist so ein Vorlighting eigentlich, weil es so offensichtlich ist. Und als es dann kam, waren wir alle nur so, ja, wussten wir, Hammer, wussten wir. Und noch zu dieser Schwarz-Weiß, diesem Schwarz-Weiß-Strang. Wir hatten uns da nämlich dann so ein bisschen auch gefragt, so, ja, warum überhaupt? Und warum dieser Mittlere, warum dann nicht die beiden Älteren? Irgendwie so, das hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Oder warum man dann nicht alle drei irgendwie voneinander farblich irgendwie unterscheidet, dass man jetzt, weiß ich nicht, den Älteren dann nochmal so sehr vibrant macht, irgendwie viel Farben, so, weil das noch so eine sehr schöne und fröhliche Zeit ja irgendwie ist, wo Anatolia seine Frau kennenlernt und so. Und dann hatte meine Stiefmama da eine ganz interessante Theorie zu. Und zwar, dieser mittlere Strang, der kurz vor seinem Verschwinden spielt, der geht ja alles so ein bisschen den Bach runter irgendwie. Also so, ne, Streit hier und da mit verschiedenen Menschen. Und das quasi mit diesem Schwarz-Weiß dargestellt werden soll, wie düster diese Zeit dann irgendwie war und dass es da irgendwie sehr negative Emotionen und so weiter gab. Würde passen, wäre ich nicht drauf gekommen.
Ich dachte vielleicht auch so ein bisschen, dass bei der farblichen Geschichte noch alles so, ja, wir sehen das alle gleich und vielleicht bei Schwarz-Weiß ist das die eigene Interpretation davon.
Ach so. Ich hätte jetzt gedacht, dass du meinst, dass da Meinungsunterschiede sind, weil das
die
sind.
Ja, wegen Interpretation, also die haben das unterschiedlich interpretiert.
Wer jetzt?
Also die. Also die jetzt Charaktere, zum Beispiel, ja, die Charaktere, also ja, okay. Die Frau und Stiller zum Beispiel.
Okay.
Weißt du, das meine ich, dass sie die Entwicklung der Beziehung anders gesehen haben, unterschiedlich gesehen haben.
Ja.
Das meine
Beziehungsweise halt ja auch einfach grundsätzliche Differenzen hatten, so bezüglich Karriere und so weiter.
Eben, er hat aber nicht gegönnt.
Er hat gar nicht gegönnt. Ja, muss man dazu sagen, er ist auch noch. Bildhauer, so heißt das, genau.
Und da sollte der up and coming sein. Und dann hat er so eine kleine künstlerische Krise.
Ja. Und ja. Nee, also ja, also wir haben dem beide 1,5 Sterne bei Letterboxd gegeben.
Ja.
Der hat aktuell 3,2 Sterne bei Letterboxd, aber der hat jetzt auch nicht besonders viele Bewertungen bisher. Also 951 Leute haben den überhaupt nur als gesehen markiert.
Das ist nicht viel.
Nee, 186 Leute haben dem 3 Sterne gegeben. Also, aber in der Tat, 21 Leute haben den mit 5 Sterne bewertet.
Das finde ich crazy.
Das finde ich auch ein bisschen crazy. Ja, also definitiv jetzt... muss man nicht rein.
Wir waren aus Zufall drin.
Ja.
Wenn der mal im Fernsehen läuft, irgendwann mal kann man sich den geben.
Ja.
Auf den Öffentlich-Rechtlichen oder so. Wenn er dann da läuft. Ja. Sonst. Also, ich möchte auch den SchauspielerInnen nicht deren Qualität absprechen, weil ich glaube, da ist Potenzial. Ich glaube, die könnten richtig gut sein, nur dass es halt...
Mit einem anderen Skript.
Ja, eben. Das Buch hat es nicht erlaubt.
Weiß ich jetzt, weil ich kenne Stefan Haupt nicht. Ich habe, glaube ich, nichts anderes von ihm geguckt, soweit ich das weiß. Vielleicht auch halt mit einer anderen Regie. Darf man ja nicht vergessen, die Schauspielführung ist da ja auch einfach wichtig.
Eben.
Und wenn die nicht richtig geführt werden und dann auch noch ein schlechtes Skript ist, kommst du raus bei Stiller.
Aua.
Aua. Sorry an alle Beteiligten.
Oh.
Next time. Better luck next time.
No front.
Ja, was wir nämlich eigentlich mit meinen Eltern gucken wollten, war der neue Film von Noah Baumbach, Jay Kelly. Noah Baumbach, auch bekannt als...
Das war ein super Übergang, muss ich dazu nur kurz sagen.
Dankeschön.
Das war toll.
Danke. Auch bekannt als der Mann von Greta Gerwig, famously Regisseurin von Little Women, Lady Bird, Barbie.
Das sind alles Must-Watches.
Ja. Mhm. Die spielt ja sogar auch mit bei Jack Kelly.
Die hat eine kleine Rolle.
Ja. Und erst, weil sie so anders gestylt ist,
sie auch nicht erkannt.
War ich erst so, ich kenne die Stimme, irgendwie kenne ich dieses Gesicht, aber ich kann es gerade gar nicht placen. Und dann irgendwann ein bisschen später, als dann nochmal eine andere Einstellung mit ihr kam, war ich so, oh, Greta, it's you.
Genau das Gleiche, ja.
Ja, Noah Baumbach, also der Regisseur, hat ja auch eine kleine Cameo. Da spielt er quasi einen Regisseur selbst im Film. Da gibt es so eine Kussszene.
Ja.
Und da sehr witzig inszeniert, die Szene.
Erstmal wichtig, worum geht's eigentlich?
Ja, stimmt.
Wir fangen mal von vorne an.
Worum geht's? Ja, ich zähme das Pferd wieder schon von hinten auf.
Ein paar Schritte weiter, ist okay.
Jay Kelly. Also, es geht um eben Jay Kelly, gespielt von George Clooney. Sehr meta, ein alternder Filmstar.
Ja.
So. Ja, hat so ein bisschen auch eine Identitätskrise, könnte man sagen, oder so eine kleine Lebenskrise, weil, ja, er wird jetzt halt immer älter irgendwie. Relativ am Anfang des Films stirbt dann auch ein Regisseur, mit dem er viele Jahre zusammengearbeitet hat, und das lässt ihn dann so ein bisschen ins Nachdenken, zum Nachdenken.
Selbstfindungsreise.
Ja. Er hat zwei Töchter, die Beziehung zu denen könnte besser sein. Da ist er also dann auch nochmal so sehr, denkt er zurück und denkt nach und ist irgendwie so, was habe ich überhaupt gemacht mit meinem Leben, außer jetzt halt irgendwie Filmstar zu sein? Wer bin ich außerhalb von
vom Film? Und dann geht es ein bisschen darum, dass seine Ehrung in Italien kriegen soll.
Genau. Und irgendwie... Seine Tochter reist dann auch noch.
Reist danach, so.
So, it's a whole thing.
Mitgespielt sonst Adam Sandler.
Genau, der spielt den Manager.
Laura Dern,
die spielt die Publizistin.
Und, Fun Fact, Lars Eidinger sieht man auch.
Ja.
Darauf war ich nicht vorbereitet.
Ja, ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm.
Ich sag dazu nichts.
Das ist okay. Kein Fan.
Nicht so. Aber ich glaube, der kam mir mal... Imodeon entgegen. Aber kann auch Fake News sein. Kann auch sein, dass ich einfach mir jemanden ausgedacht habe. Das kann auch sein.
Ja.
Naja.
Ja.
Belassen wir es dabei.
Adam Sandler, Laura Dern haben mir sehr gut gefallen in dem Film. Ich fand deren Dynamik sehr witzig.
Ja.
Die haben dieses Duo aus Manager und Publizistin sehr gut verkörpert.
Ja.
Und auch in der Dynamik dann mit George Clooney's Jay Kelly zusammen. Hat Spaß gemacht, das anzugucken. Du warst ja nicht so der Fan von diesem Film.
Mir weniger Spaß gemacht.
Ja, sag doch mal.
Ja. Also ich dachte mir, ich weiß, dass du das cool fandest mit dem Meta und einem Film über Filme. Aber ich dachte mir wirklich, das Thema, so ein mittelalter weiser Mann und oh nein, er hat sich zu viel auf seine Karriere fokussiert und hat seine Familie hinten liegen lassen, so. Da dachte ich mir nur so, das ist ein bisschen ausgelutscht, das Thema. Und es war halt auch einfach, Diversität war jetzt auch nicht da. Also da gab es eine Person of Color und das ist so die Freundin der Tochter von Jay Kelly. Also das war alles sehr, ja.
Ja, das stimmt schon.
Ich kam nicht richtig rein. Also ich konnte mit den Emotionen nicht mitfühlen, die gezeigt wurden. Ich hatte kein Character Development irgendwie bei Jay Kelly gesehen. Ja, gibt es irgendwie was, aber für mich nicht genug. Und deswegen habe ich mit ihm nicht mitgefiebert oder hatte auch nicht irgendwie Sympathien ihm gegenüber. Deswegen hat mich das so emotional ziemlich kalt gelassen. Und ich gucke halt auch gerne Filme, um Emotionen zu haben.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das Ding. Aber trotzdem hat George Clooney Jay Kelly sehr charismatisch gespielt. Also gut gespielt ist es.
Er ist ja auch einfach ein charismatischer Mann.
Eben, also da möchte ich gar nicht irgendwie was Negatives sagen, aber es war einfach not my cup of tea.
Mich hat der Film von Sekunde 1 eigentlich gehabt, muss ich sagen. Der Film startet nämlich mit einem richtig, richtig tollen One-er, also einem One-Take. Fantastisch inszeniert, wirklich. Also, das hat mir so viel Freude bereitet. Man ist an einem Filmset, bevor dann eine Szene halt gedreht wird.
Ja.
Und man folgt da dann so immer so ein bisschen verschiedenen Personen irgendwie an diesem Set, während das gedreht wird. Die haben auch, also die hatten keine Angst davor, dann auch mal nur eine Silhouette zu zeigen oder dass es ein sehr dunkler Frame ist und man da irgendwie gar nicht so viel erkennt, sondern es ging dann wirklich halt um diesen One-Take und um dieses Gewusel, was an einem Set stattfindet, bevor dann der Dreh richtig beginnt, also bevor Action gerufen wird. Und man ist dann eben an diesem Set, in diesem POV und dann wird die Kamera, mit der wir am Set sind, zu der Kamera, die dann die Szene aufnimmt, die jetzt gedreht wird. Und das fand ich so clever, gerade auch, was die ganze Thematik von diesem Film angeht und dass er irgendwie ja, sich so ein bisschen dann ja auch fragt, so wer ist er denn überhaupt außerhalb von seinem Dasein als Schauspieler, als Filmstar und halt dadurch ja auch außerhalb seiner Charaktere, die er so gespielt hat über die Jahre. Ja. Und da gibt es auch dann im Laufe des Films immer nochmal wieder so Szenen, wo er sich dann zurückerinnert.
Ich muss aber noch zu der Anfangsszene sagen, das Ding ist, ich fand die auch ganz toll. Ich habe mich aber nicht dran erinnert danach. Und das ist das Problem.
Ja.
Ja.
That's on you, girl.
Weiß ich nicht. Da scheiden sich die Geister. Wie heißt das?
Ja.
Ich meine Sprichwörter.
Ja.
Geht gar nicht.
Ja, also vielen Leuten wird es wahrscheinlich nicht mehr auffallen, dass es halt ein One-er ist. Ja.
Aber da hast du auch eine richtige Liebe für One-Takes.
Ja, das stimmt. Ich finde das einfach technisch immer beeindruckend. Also vor allem, weil der Film auch analog ja gefilmt wurde. Das heißt, da hast du ja immer noch mal mehr Risiko, sag ich. Also weil, ne, wenn du halt verkackst, dann hast du halt verkackt. So kannst du nicht einfach löschen. So und hast endlos Speicherplatz. Ja, deswegen, das fand ich ganz toll. Und genau, was ich dann eben noch sagen wollte.
Dass, Erinnerung.
Genau, das ist dann ja noch einige Szenen gibt, wo er dann so in Erinnerung schwelgt und wie das mit dem Set-Design dann gelöst wurde, fand ich sehr, auch da halt sehr clever einfach und hat sehr gut diese Grenze zwischen was ist real und was ist nicht real und was ist er und was ist der Filmstar, hat das so sehr gut verschwimmen lassen.
Ja, das gebe ich dir, das gebe ich auch dem Film. Das war cool.
Ja, weil da halt nicht dann einfach nur so Cut und jetzt sind wir in der Erinnerung, sondern da gibt es immer so einen sehr nice Übergang. Ich möchte das jetzt nicht so spoilern, weil finde ich schön, wenn man das zum ersten Mal dann so auch sieht.
Für mich war es auch so ein bisschen, also ich musste an eine Situation denken vor ein paar Jahren bei den Golden Globes, als George Clooney einen Lifetime Achievement Award verliehen bekommen hat und Tina Fey die Ansprache, die Rede gehalten hatte, bevor er halt diesen Preis bekommen hat. Und sie hat halt darauf hingedeutet, dass er halt verheiratet ist mit einer Frau, die eine richtig krasse Human Rights Juristin ist und in der UN-Kommission war, um Kriegsverbrechen in Gaza aufzudecken. Und dann bekommt George Clooney so den Lifetime Achievement Award. Ich fand's ich fand's funny.
Ja.
Es war funny, diese Parallele. Aber ich war's auch so, ja, ist halt so, ne? Deswegen, da ist wieder so ein bisschen bei der Thematik. Findest du es eine coole Idee, einen Film über einen Schauspieler zu machen und wie er ohne Film und so? Also die Idee dahinter supporte ich ja. Ich finde, das hätte man nur anders machen können auch.
Ja. Ja, also ich war halt irgendwie direkt so drin, dass ich mich einfach berieseln lassen konnte von diesem Film und den halt wirklich als so eine Ode an das Filmmachen einfach auch gesehen habe. Gerade mit dann halt solchen technischen Sachen, ja auch wie mit dem Warner und so weiter und diesem Set-Design. Das war einfach so, ich weiß so, hier steckt Liebe drin. Also der Film wurde von Leuten gemacht, die Film lieben und einfach halt, also die Craft dahinter. Die Story, da gebe ich dir voll recht, der hätte schon noch mehr sein können, da hätte man an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe reinbasteln können oder ja, mehr Character Development etc. etc. Ich muss aber trotzdem sagen, in der letzten Szene, so klischeehaft wie sie auch sein mag, ja, ich bin mir dessen bewusst.
Cute Bromance.
Ja, und also alles, der letzte Satz, der auch dann gesagt wird, hab nicht gekriegt. Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen.
Ich halt gar nicht.
Ja.
Ich kein bisschen Emotionen. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Ja. So, ich gebe dem Film das Technische, das Drumherum, weißt du, das gebe ich dem alles.
Ja.
Aber er hat mich emotional nicht gekriegt und das ist halt bei mir ein Riesenfaktor.
Ja.
Irgendwie, dafür war der mir dann so irgendwie zu plump von der Geschichte her.
Ja, da war er auch schon. War, ja. Ja.
Es gab aber lustige Szenen, das auf jeden Fall.
Es gibt auch so ein paar Running Gags und auch wenn die so, also ich war echt so, oh Mann, Leute, aber irgendwie fand ich es halt einfach witzig.
Es war lustig, es haben alle immer laut gekichert.
Ja, mein Saal war sehr leer, also bei mir wurde nicht so viel gekichert. Was bei mir aber war, da saß so ein Paar noch bei mir mit im Saal, die haben sich erstmal dann, bevor der Film losging, nochmal zwei Trailer angeguckt. Zu J. Kelly.
Zu J. Kelly?
Ja.
Okay, das ist wild.
Ich weiß nicht, ihr sitzt doch jetzt hier eh schon. Was müsst ihr euch denn jetzt in meinem Trailer angucken?
Das haben wir gar nicht erzählt.
Ja.
Und zwar...
J. Kelly.
Mhm.
So, Netflix-Film. Und Netflix, die sind ja gierig. Die denken sich, wir wollen mehr Oscars. Heißt, das ist jetzt, weiß ich nicht, der... Naja, so nach A House of Dynamite von Catherine Bigelow... Dann Frankenstein von Guillermo del Toro und jetzt Train Dreams, der angeblich auch einen Theatrical Release in Deutschland hatte, aber nicht hier lief der nirgends. Ist das jetzt der vierte Netflix-Film, von dem wir zumindest wissen, der ja hier im Theater läuft, im Kino.
Filmtheater.
Im Filmtheater, um sich nämlich für die Oscars zu qualifizieren, weil du musst ja eine gewisse Zeit... im Kino den zeigen, damit der sich für die Oscars überhaupt qualifizieren kann.
Und es gibt nur 22 Kinos, die diesen Film zeigen und eins davon ist halt Delphi Filmpalast und das hier ist in Berlin.
Das ist das einzige Kino einzige auch in Deutschland, was ich auch sehr cool eigentlich finde.
Und dann gab es die haben da so ein ganzes Booklet ausgelegt, das war eigentlich schon mehr als
ein das Booklet. Das ist ein Understatement.
Also es ist riesig, fast so groß wie eine Schallplatte. Und auch auf Deutsch, also nur für dieses eine Kino produziert. Das finde ich krass.
Ja, und da gab es dann einfach nochmal ein paar Fotos, ein paar Texte dazu, so ein paar Skriptausschnitte und dann halt eben eine Liste mit allen Kinos, in denen der gezeigt wird. Und dann habe ich mir die angeguckt und nachgezählt. Und so, das sind 22 Kinos, das sind nicht viele. Aber der lief halt eben hier nicht in der deutschen Synchro, sondern immer nur auf Englisch mit Untertiteln. Dementsprechend ist es dann halt eben stiller geworden. Aber da sind wir uns ja wenigstens einig. Besser als stiller.
Auf jeden Fall.
Ist er allemal.
Ja.
Und ja, wenn man ihn nur guckt, wenn man sich ein bisschen berieseln lassen möchte.
Das ist okay.
Und irgendwie halt Film mag und da irgendwie eine Appreciation für hat. Ja, macht es schon Spaß. Noch läuft er jetzt hier halt im Kino. Ab dem 5. Dezember ist er dann auf Netflix verfügbar. Wir erinnern euch da nochmal dran.
Wie viele Sterne hast du dem gegeben?
Ich glaube, ich war erst bei 3,5, bin dann aber nochmal runter auf 3. Weil dann halt eben schon die Story hätte nochmal besser sein können. Und, sag du erstmal nochmal dein Rating.
2 Sterne.
Ja.
Wegen der Story.
Ja. Was bei mir dann auch noch war, ich wurde ja für blöd verkauft. Man hat mir vorher gesagt, Tom Francis ist in diesem Film. Tom Francis, der hat eine der beiden Hauptrollen in Sunset Boulevard, also der Broadway-Produktion oder im West End war sie ja auch erst mitgespielt. Und seit ich einmal ein Video von ihm, waren das die Olivier Awards, glaube ich, gesehen habe, wo er halt das Titellied, also Sunset Boulevard, performt hat, da war ich ein Fan. Und dann wurde mir gesagt, er ist in diesem Film, er wäre in diesem Film. Und dann habe ich die ganze Zeit gewartet und am Ende saß ich da und war so, wo war er denn? Und dann habe ich nachgeguckt, als was...
Ich habe auch extra nachgeguckt, nur für dich.
Ja, als was er denn da gecredited ist überhaupt bei dem Film.
Es ist ein bisschen und hilarious, wie traurig das ist.
Es ist wirklich sehr traurig. Er hat nämlich, ich gucke das jetzt live nochmal eben nach, damit ich hier keine Fake News verbreite... Actor at Audition.
Und da saß einfach eine Reihe an ziemlich ähnlich aussehenden jungen Männern, gleich gekleidet, selber Haarschnitt.
Und alles halt Rollen, die du eigentlich uncredited machst. Also das so eine Rolle, so wie die Leute da saßen, das ist halt ja eher ein glorified extra als jetzt eine Rolle mit Credit.
Eben. Und deswegen dachte ich so, wann kommt er denn endlich?
Ich frage mich, ob es da vielleicht eine Szene mit ihm gab, wo sie mit ihm
gecuttet wurde.
So,
Das ist möglich.
Ist, ja, weiß ich nicht.
Weil alle anderen, die da auf der Stange saßen, die wurden ja nicht gecredited.
Nee, eben. Das heißt, wenn der Film dann jetzt auf Netflix rauskommt, werde ich mir diese Szene nochmal anschauen. Ich glaube, ich werde mir auch den Warner am Anfang nochmal angucken.
Das ist fair.
Und gucken, ob es da doch irgendwelche Hidden Cuts gibt. Das ist ja immer meine Lieblingsaufgabe. Ja,
Ja.
da war ich ein bisschen traurig dann. Aber Adam Sandler fand ich gut.
War süß.
War süß. Man kann, finde ich, also ich kann Adam Sandler nur ganz schlecht halt trennen von der Persona Adam Sandler, sage ich jetzt mal. Aber gab da schon so ein, zwei Szenen, gerade mit Laura Dern zusammen, wo ich da in deren Dynamik voll drin war und das auch ein bisschen ausblenden
Ja,
konnte.
und ich fand das auch süß zwischen
Ja,
ihm
die
und George Clooney.
Bromance,
Die Bromance war cute.
ja. So, kommen wir zu unserem Sorgenkind, The Secret Agent.
Also, Regie ist Clever Mendonça Filho, wie ich vorhin schon gesagt habe. Dieser Film wurde bei Cannes für die beste Regie und für den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet. Das heißt, wir sind da mit sehr hohen Erwartungen rein, auch bei Letterboxd.
Sehr gute Bewertungen. Auch die Leute, denen ich bei Letterboxd folge, zum Teil wirklich auch professionelle KritikerInnen, auf deren Meinung ich auch viel gebe, weil ich häufig mit denen übereinstimme, alle sehr gut bewertet. Also 4, 4,5, 5 Sterne, alles dabei.
Wir dachten, wir würden da auch irgendwo oben mitschwimmen.
Ja, 3,9 Sterne hat er bisher bei
Ja.
Letterboxd.
Es kam anders, als wir dachten. Erstmal der Plot.
Worum geht's denn
Es
überhaupt?
ist ein bisschen schwierig zu erklären, ohne den ganzen Film irgendwie zu spoilern. Aber er spielte 1977 der Protagonist Marcello, gespielt von Wagner Moura,
In
in
Brasilien.
Brasilien, fährt in eine Stadt, Recife, sage ich jetzt einfach, dass das so ausgesprochen wird, kann auch eine absolute Lüge sein, um seinen Sohn zu besuchen. Und dann merkt man irgendwie so, okay, vielleicht um irgendwie unterzutauchen, weil er irgendwie an der Uni arbeitet und so. Das Ding ist, also mich hat es am Anfang ein bisschen dran erinnert, wie spielen wir das Lied von Tod, vom Tod,
Den
der
habe ich nie
Western. Das ist ein
gesehen.
Western. Mein Papa hat mich gezwungen. Ja. Da berühmtes Zitat, einer wartet immer.
Ja, gut.
Das sagt mein Vater auch oft. Ja, Shoutout. Hat mich ein bisschen daran erinnert, dass das vielleicht versucht wurde, weil dieser Film halt irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden einfach läuft und du bist so, worum geht's eigentlich? Was ist hier der Plot? Wer seid ihr? Und ich glaube, der Film wollte das machen oder wollte so einen ähnlichen Approach haben. Ist mehr oder weniger gelungen. So. Das Ding ist, ich glaube, es sollte ein bisschen versteckter sein, dass es so ein bisschen zu, also ein bisschen, dass es zur Zeit der Diktatur war, Militärregime und sowas. Aber das haben wir auch gecheckt.
Ja, also die zweite Szene quasi, also wenn diese erste Szene, die spielt an der Tankstelle, kann man ja sagen,
Die Szene fand ich aber gut.
die fand ich auch gut.
Da dachte ich, das wird gut.
Da habe ich schon Vermutungen angestellt. Dann die zweite Szene, wo er dann mit dem Auto in der Stadt ist. Da gibt es eine Sache, die er sagt.
Ja.
Und dann habe ich es, aha, so, okay. So, und dadurch, dass ich das dann wusste und irgendwie dadurch wusste, weshalb er da ist, was er irgendwie möchte, also was quasi gerade, weshalb er dann bei der guten Donna Sebastiana da wohnt, sie ihm irgendwie eine Wohnung bietet, die anderen Leute, die da sind und so weiter. Dadurch, dass ich mir da schon dann denken konnte oder wusste, weshalb die da alle sind, war ich so, ja gut, und jetzt?
Ja.
Weil dann passiert halt erstmal irgendwie gar nicht
Es
so
sind
viel.
viele Leute, die irgendwie so introduced werden, aber nur so halb und dann irgendwie viele Geschichten und Stränge laufen irgendwie auch ins
Ja.
Nichts. Also es wird zum Beispiel, also wer in der Wohnung von Marcello vorher gewohnt hat, da wird so eine Geschichte aufgemacht, die ich finde auch, ja, gesellschaftlich sehr relevant ist, heute mehr denn je. Und da wurde es auch einfach nur irgendwie so, ja, das habe ich gehört. Und dann auch wieder weggewischt. Also es gab viele Sachen, die dann irgendwie nicht richtig ausgearbeitet wurden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie Absicht war.
Oder ja, nicht? also das haben wir direkt nach dem Gucken ja auch schon gesagt. Vielleicht muss man diesen Film einfach zweimal auch schauen,
Ja.
um da irgendwie ja so ein bisschen die Informationen alle, die man so im Laufe des Films bekommt, besser einordnen zu können.
Ja.
Aber da war nämlich dann irgendwie so ein in diesem Film so ein starker Unterschied an dem, wie uns Sachen erzählt wurden. Also entweder gab es da Expositionsdumps sondergleichen. Es gibt
Ja.
eine Szene mit seinem Sohn in einem Auto, wo sie miteinander sprechen, wo ich so war, ein unrealistischeres, unnatürlicheres Gespräch könntest du mit deinem Sohn in dieser Situation nicht führen.
Ja, das war nur für Informationen.
Das war nur, um
Das müssen wir noch
uns, ja,
loswerden.
so hier, dies und das und so und
So,
so
was
war das
ist,
bisher.
ja.
Das ist so da in der Richtung die Ausgangssituation. Und es gab es immer wieder, dass da so sehr einfach diese Exposition uns so ins Gesicht
Ja, geworfen.
geworfen wurde. So
Ja.
hier, das ist bisher passiert.
So Frankenstein-mäßig, als Viktor Frankenstein ins Gesicht gesagt wurde, du bist das
Ja, so
Monster.
sehr on the
On the
nose.
nose.
Ja. Hat mir
Und
nicht so gefallen.
es gab auch Szenen in der heutigen Zeit und die waren so leblos. Also da war
Die
kein
waren
bisschen Liebe, kein bisschen
ja
Licht, kein bisschen Schatten. Also es hätte auch einfach mit einem
farblos
farblos, hätte mit dem iPhone irgendwie gefilmt werden können.
und auch wie da gespielt wurde
Ja.
und so, es war alles so sehr irgendwie kryptisch auch und gleichzeitig oberflächlich und genau, das ist so ein bisschen das Ding, der Film war an manchen Stellen sehr kryptisch, so dass ich dann schon wieder so war, hä? Und dann an anderen Stellen aber wieder so oberflächlich und so on the nose, dass ich irgendwie gar
Ja.
nicht wusste, worauf ich mich jetzt gerade einlasse, weil dadurch, dass uns ja beiden von Anfang an diese eine Sache sehr bewusst war, dachte ich, okay, dieser Film ist also sehr on the nose, der erzählt mir hier
Ja.
alles gerade raus. Und dann erzählt er aber vieles irgendwie nicht gerade raus,
Ja.
wo man zum Teil vielleicht auch einfach ein bisschen Background-Wissen braucht.
Wahrscheinlich. Also deswegen, ich glaube, so zweimal gucken wäre wahrscheinlich gut, aber ist
Ja.
auch etwas, was du wirklich, wo du dich ein bisschen überreden musst, weil der halt auch so lang geht.
Ja, also im Kino werde ich den auf jeden Fall
Okay.
nicht nochmal schauen. Ich werde warten, bis der auf irgendeinem Streamer ist.
Und wir waren den ja am Montag gucken.
Ja.
Wir waren den am Montag gucken und wie man am jeden Tag so ein bisschen am Handy hängt, auf Instagram, habe ich von der Tagesschau oder so gesehen, dass ein deutscher Schauspieler gestorben ist. Habe drüber geschwenkt, war so, oh ja, Gesicht kenne ich. Habe weiter geschwenkt. Ich habe nur an 4 gegen Z gedacht. Ach ja, kannte ich den irgendwie. Und dann sitzen wir in The Secret Agent und auf einmal ist sein Gesicht auf dieser Leinwand und ich hatte keine Ahnung, dass er da mitspielt. Und ich war so zu Nina, ey, ich glaube, das ist der, der jetzt gestorben ist. So an dem Tag hatte ich davon gehört, dass der gestorben ist und ich wusste vorher gar nicht, dass der da mitspielt. Ich finde, das war ein krasser Zufall.
Das war schon, ja, das war ein bisschen crazy.
Ja.
Das war wie, als ich damals Bohemian Rhapsody mit meinen Eltern unabsichtlich am Todestag von Eddie Mercury,
Er ist
Freddie
nämlich
Mercury, habe ich
schön.
Eddie gesagt?
Eddie?
Freddie Mercury geguckt
Ich
habe.
lieb's.
Dabei, da kommt ja dann dieses Datum dann im Abspann und ich war so, ist das nicht heute? Ja.
Ja.
Aber da auch die Szene mit ihm, er spielt halt auch einen Deutschen. Und das ist ja dann in Brasilien, da ist man dann so, okay.
Südamerika.
Du bist auf der Flucht. Das kann jetzt aus zwei Gründen sein, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Zwei verschiedene Enden des Spektrums.
Ja. Weshalb bist du da? Und auch da.
Wurde es zu einfach aufgelöst.
Ja, und einfach wirklich gerade heraus. Also
Ja.
nicht irgendwie so ein Hint
So, es gab
gegeben.
einen Hint
Ja.
und dann wurde es trotzdem noch gesagt.
Ja. So kein Vertrauen irgendwie ins Publikum, das dann zu. Ja, entziffern, nicht
Ja.
entziffern. So.
So herauszufinden, weiß ich
Ja.
nicht, selbst zusammenzureimen.
Ja.
Dann gab es so eine ganze Side-Story über so ein haariges Bein.
Ja.
Da war es oft mal so ein haariges Bein.
Das Einzige, was ich mir zu diesem Bein aufgeschrieben habe, war homophobic leg. What the fuck?
Und damit liegt Nina tatsächlich ziemlich nah dran, weil ich war so meine Recherchebrille aufgesetzt und war so, okay, let's go. Es gibt eine urbane Legende eines haarigen Beines. Das wurde von einem Journalisten zur Zeit der Diktatur ins Leben gerufen. Weil er ja nicht offen in der Zeitung über die Polizei schreiben konnte, die kritisieren konnte, wie, wenn sie wieder gegen LGBTQIA-Plus-Menschen irgendwie vorgegangen ist. Und um das irgendwie zu umschreiben, um trotzdem Menschen zu informieren und die Community zu warnen, hat er dann immer geschrieben, das haarige Bein hat wieder zugeschlagen. Und das ist das haarige Bein.
Ah, okay.
Ja, also,
Spannend. So ergibt das dann jetzt auch richtig viel Sinn.
Ja. Vorher dachte ich auch, ich dachte erst, es geht irgendwie um Mord und dann ging es um was ganz anderes.
Korruption und so.
Ja. Aber dann kam dieses Bein und das Bein hatte nichts mehr zu tun. Aber das ist die urbane Legende und das fand ich irgendwie spannend.
Das ist auch spannend und das ist jetzt gerade auch nochmal. Es gibt am Anfang des Films halt ja eine Szene, wo dieses Bein quasi zum ersten Mal auftaucht.
Ja.
Und im Kontext mit einem Hai.
Ja.
Und in diesem Film wird auch immer wieder der Film Jaws, wer ist der Deutsche mit der weiße Hai? Ja.
Ja.
Ne? Erwähnt. Und da bin ich jetzt schon so, da würde ich den Film jetzt gerade direkt gern nochmal gucken,
um diese Verknüpfungen
ja. zu machen und da nochmal vielleicht nochmal recherchieren, was es da mit diesem weißen Hai auf sich hat in diesem Kontext dann jetzt auch.
Und auch so ein bisschen, die anderen Figuren, also Donna Sebastiana, die Marcello geholfen hat, unterzukommen, hilft auch vielen anderen. Und da gibt es halt auch Erzählstränge, die nicht ganz zu Ende gezählt werden. Manche bleiben total offen, manche werden ein bisschen erklärt und erzählt. Und ich hatte auf Letterboxd auch gelesen, dass manche so meinen, ja, darum geht es eigentlich wirklich, wie Menschen halt in der Diktatur ihre eigenen kleinen Probleme da haben oder wie sie sich da zurechtfinden. Aber ich glaube, das sind alles so Sachen, die du wirklich beim zweiten Mal sehen erst so richtig verknüpfst. Und beim ersten Mal bist du so, what the fuck?
Ja, also, ja.
Ich glaube, das ist das, ja.
Ja. Das, genau, es sind dann halt irgendwie so diese unterliegenden Sachen, die man so jetzt irgendwie gar nicht versteht, aber dieses, mit was wir jetzt schon öfter so kryptisch umschrieben haben, was uns halt schon sehr früh bewusst war und dann auch mit der Diktatur, wie die halt dargestellt wird und so, das ist alles schon sehr offensichtlich. Es ist alles sehr on the nose, also das wird halt nicht verheimlicht. In unseren Augen zumindest. Ja. Aber eben dann auch, wir haben ja beide ein paar Letterboxd-Reviews geschrieben, wo Leute dann ja schon irgendwie auf irgendwelche Twists oder einen großen Twist-Reveal, wie auch immer.
Ja, Twist.
Ja.
Und es gefühlt nur einmal eskaliert, zu
grafisch. Ja, es ist, ja, irgendwann eskaliert es einmal sehr, sehr grafisch.
Sehr, sehr grafisch, unnötig grafisch. Ja.
Die Szene am Anfang mit dem Bein und dem Hai ist auch sehr,
sehr grafisch.
Wir haben weggeguckt. Ja. Also wir haben wirklich, das war.
Ich wusste nicht, was kommt.
Nee.
Nie. Also.
Ja.
Es gab aber ein paar richtig schöne Shots und Kameraführungen und Einstellungen.
Ja,
und zwar mit Autos und Kennzeichen.
Ja, und so oder so auch Lichtern bei Autos und so. Also da wird dann zum Teil so, entweder fängt der Shot an auf einem Close-Up oder er endet auf so einem Close-Up. Ja. Und das ist ja auch gar nicht so einfach zu inszenieren. Also das muss ja dann wirklich alles passen, auf den Zentimeter zumindest. Und die fand ich auch echt sehr cool. Also allgemein, finde ich, hatte der schon echt eine schöne Einstellung. Es gibt auch so ein paar Szenen im Kino und so. Die
und
fand
auch
ich
auch ganz cool. Auch die Farben.
Ja.
Ja.
Es war schon schön und auch sehr passend. Also es hat sehr gut, finde ich, so 70er Brasilien, soweit ich das jetzt beurteilen kann. aber so, es hat sich sehr, sehr authentisch irgendwie angefühlt.
Ja, da komme ich mit. Dazu muss man auch sagen, also wir haben den auf Portugiesisch mit englischen Untertiteln geguckt. Das war bestimmt nochmal so eine Hürde. Also bei mir war das manchmal so, weil ich mal ein paar Wörter Portugiesisch konnte. Ich sollte viel mehr können. Das ist eigentlich echt peinlich, wie wenig ich kann. Aber dann dachte ich so, komm, nee, jetzt verstehst du mal was ohne. hat nicht so geklappt. Dann musste ich wieder irgendwie in die Untertitel eintauchen.
Ja.
Ja.
Ja, ich fand die Untertitel zum Teil auch ein bisschen
unpassend.
Und ja, was heißt unpassend? Also anstrengend. Mhm. Also die waren sehr umgangssprachlich zum Teil. Also es gab dann irgendwie eine Stelle, die ist mir jetzt halt hängen geblieben, weil das einfach zu merken war, wo ein Charakter vermutlich for Christ's sake sagen wollte. So umgangssprachlich oder genuschelt, sage ich mal, wird ja dann häufig einfach so Christ's sake gesagt. Und so geschrieben stand das da auch. Also Chris Sake quasi stand da.
Chris Sake.
So in einem Wort auch. Und da waren häufiger dann mal so Szenen, wo ich den Satz eigentlich noch ein zweites Mal hätte lesen wollen. Aber dann war er natürlich schon weg.
Ja.
Das hat dann irgendwie nicht so geholfen dabei, mich irgendwie auch so richtig am Ball zu halten.
Verstehe ich.
Weil ich einfach, ja, dann zum Teil habe ich so, was? Hm. Wer, wie, wo?
Und du bist ein bisschen weggenickt.
In der Mitte des Films war ich ein bisschen müde. Ja. Okay. Zeigt ja aber auch nur wieder, wie wenig dieser Film mich eigentlich abgeholt hat.
Ja, eben.
So. Ich habe hier auch stehen irgendwie, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Naja, dass ich nicht weiß, irgendwie, wo das Ganze hingeht und dass der mich ein bisschen verliert. Und ich glaube, kurze Zeit später war ich dann, habe ich mich zu dir rübergelehnt und war so, ich werde ganz schön müde gerade.
Ja. Ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, welcher deutscher Schauspieler.
Nee.
Udo Kier, by the way.
Ja.
Kleiner
Nachtrag.
Ja. Also, ich gucke so auf den Namen, das habe ich vergessen.
Ja. Capybaras gab es noch einmal.
Das war so random.
Ja, süß.
Aber war süß.
Und einfach gechillt.
Ja.
Ja, ein bisschen gesnackt.
Und dann war da das Bein wieder.
Ja. Ja, und es gibt halt so, was du ja auch schon noch gesagt hast. Ich habe hier auch noch gerade nochmal geguckt, was ich mir aufgeschrieben habe. Halt wirklich so viele Sachen, die irgendwie so gefühlt dann im Nichts verlaufen. Sagt man das so? Ja. Also es geht dann auch immer wieder um Marcellos Mutter und so, aber das führt dann am Ende
nirgendwo hin.
Und da frage ich mich jetzt gerade, okay, wenn man den Film jetzt halt dann eben, wie wir ja schon auch 20 Mal gesagt haben, nochmal schaut, sind da nochmal irgendwelche Hints vorher im Film, die da nochmal ein bisschen mehr Aufschluss geben?
Eine Sache hatte ich auch gelesen bei Letterboxd, dass jemand schrieb, dass der Film halt schon, also es ein Grund ist, warum es diese kleinen, unerzählten Stränge sind, weil es quasi ein Gedenken an die kleinen Akteure in einer großen Geschichte ist. In dieser großen Geschichte der Diktatur. Und es sind dann die kleinen Leute, die vielleicht nicht immer auserzählt werden oder deren Geschichte überhaupt vergessen wird.
Ja, okay.
Eine Interpretation. Und das fand ich halt nochmal nett, wenn man das in der Gesamtheit des Films nochmal betrachtet und halt so ein zweiter Watch.
Ja.
Kann ich das irgendwie verstehen, was damit gemeint ist.
Was mir gerade noch wieder einfällt, weil wir eben über coole Shots gesprochen haben, es gibt auch einen Split-Diopter-Shot, also das ist, wenn es so gefilmt ist, dass was im Vordergrund und im Hintergrund halt wirklich komplett scharf im Fokus sind und man nicht halt diese Tiefenschärfe.
Das ist aktuell sehr unbeliebt anscheinend bei FilmemacherInnen, weil es überall
Tiefenschärfe. It's a lost art.
Ja.
Also das muss man halt dann auch ja speziell anders filmen. Also das ist jetzt nicht einfach nur, oh, hat man halt hier wenig Tiefenschärfe oder viel Tiefenschärfe, sondern das ist speziell anders mit einem anderen Objektiv auch gefilmt. Und da hatten wir letztens nämlich gerade erst noch einen Film gesehen, All the President's Men. Der lief nämlich bei York anlässlich des Todes von Robert Redford.
Ja.
Und der hat ein paar richtig, richtig tolle Split-Diopter-Shots drin.
Da.
Ja, mit Dustin Hoffman ist er auch. Da geht es um den ganzen Watergate-Skandal. Habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, worum es da geht. Ich weiß mittlerweile wenigstens, dass es nicht um Wasser geht.
To be honest, ich wusste das auch nur, weil ich das damals in der Schule in den USA gelernt habe. Und ich dachte auch am Anfang, es geht um Wasser. Und dann wurde ich ausgelacht vor der ganzen Klasse.
Ja.
Okay. Core Memory.
Mut zur Lücke, zur Bildungslücke.
Bildungslücke.
ja, also da hat er schon dann auch nochmal echt diesen einen coolen Shot irgendwie gehabt und All the President's Men eben, aber deutlich mehr.
Eben, und ich finde, es sollte wieder mehr gemacht werden.
Ja, in der Serie Severance bei Apple TV Plus, auch große Empfehlung, gibt es in der zweiten Staffel auch einen richtig tollen Split-Diopter-Shot. Einen nur, natürlich, aber...
Aber Ninas Augen wieder sofort, das ist es.
Ja, da schwingt mein Herz direkt höher.
Ja.
Ja, also, The Secret Agent. Fazit,
ich noch mal gucken. Also erst habe ich dem Film 2 Sterne gegeben.
Ja, ich bin immer noch bei 2.
Und ich habe dann halt einfach, weil ich ein bisschen nachgelesen habe und mit diesen Beinen und so, war ich dann, okay, ich gebe 2,5. Ich glaube, da ist Potenzial vielleicht nach oben. Aber ich weiß nicht, wann ich mich wirklich dazu bringen könnte, den nochmal zu gucken, weil der so lang ist.
Ja, Vielleicht, wenn er auf einem Streamer ist, macht man da einfach eine Miniserie drauf und teilt sich den auf 3 Tage auf.
Ja, eben. Also ich glaube, das ist eine Idee. Ja. Der wurde ja auch eingereicht für den internationalen Film, für die Oscars.
Mhm.
Ja.
Ja, da hat er, glaube ich, eine gute Chance, weil er bei Cannes ja so auch schon die Filme...
Den deutschen Preise fand ich nicht gut.
In die Sonne schon, ja, ich fand den ja schon gut.
Ich fand den so schlecht.
Also bei mir ist ja auch eine Frau ist herausgegangen aus dem Film.
Weil er so schlecht war?
Ja, die saß direkt neben mir. Also ich habe die zwischendurch schon immer so ein bisschen stöhnen gehört. und nee, ich fand den aber fantastisch. Also das heißt fantastisch, ne? Da fand ich den schon echt gut.
Das ist okay.
Ja. Ach, eine Sache, die ich noch sagen wollte zu The Secret Agent jetzt zum Abschluss. Und zwar hat Wagner Moura ja den Preis für den besten Darsteller bekommen. Ja. Ich finde, der hatte halt aber gar nicht so viel zu tun. Das passt dann auch nochmal mit dem, was du eben sagtest, mit diesen vielen kleineren Geschichten, die dann noch irgendwie dann nicht ganz auserzählt werden, aber irgendwie das zu zeigen.
Mhm.
Natürlich ist er schon der Hauptdarsteller im Film und er hat auch schon die meiste Screentime, gar keine Frage. Aber ich fand jetzt...
Also er musste nichts Krasses machen.
Das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen.
Er musste uns...
Er hat gut gespielt.
Er hat gut gespielt, aber es war jetzt nicht so, dass er uns mitgerissen hat. Nee. Es gab aber auch keine Szene, wo das überhaupt möglich gewesen wäre, wo er uns wirklich so mitreißt, weil das war auch gar nicht gegeben.
Nee, genau. Das war halt, das hat das Skript eigentlich gar nicht hergegeben.
Eben, also ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr guter Schauspieler ist.
Ja, definitiv. Also in Narcos war er auch richtig gut.
Aber... Der Raum war gar nicht gegeben und deswegen verstehe ich es nicht, warum das bei Cannes so ausgezeichnet wurde. Aber halt nichts gegen seine Fähigkeiten.
Nee, definitiv. Ich finde ihn auch
nur in dem Raum.
Ich finde ihn auch ultra sympathisch, so in Interviews und so. Aber ich habe einfach mit einer krasseren Performance irgendwie, also ne, kann man jetzt auch wieder sagen, natürlich eine subtile Performance ist auch, ne, hat auch seine Daseinsberechtigung und so weiter. Aber selbst wenn man jetzt sagt, das war eine sehr gute subtile Performance, die ist war da jetzt gar nicht, ja, einfach vom Skript her gar nicht so viel, weil es dann auch so viel um andere Charaktere ging und so weiter. Deswegen habe ich das jetzt nicht verstanden, ohne jetzt alle anderen Wettbewerbsfilme irgendwie gesehen zu haben.
Ja,
aber
die haben wir nicht gesehen. Passend dazu habe ich die Maus der Woche.
Die Maus der Woche, jetzt geht's los.
Die Maus der Woche. Warum habe ich gesungen? Gute Frage. Und zwar... Donna Sebastiana. Diese Figur wurde von so einer ganz kleinen, älteren Frau gespielt, die sich da um alle kümmert, damit alle irgendwie untertauchen können, die immer wirklich am Kette rauchen, Fluppe im Mund, im Auto. Heißt Tania Maria, wilder Name. Und ich muss aber auch sagen, die Figur vor allen Dingen ist meine Maus der Woche.
Also, ich wollte trotzdem nur nochmal den Credit an die Schauspielerin geben.
Credit an die Schauspielerin, aber vor allen Dingen sehr gut porträtiert die Figur. Da war ich Fan. Also die hat anscheinend auch selbst so viel schon durchgemacht und hat ein ganz wildes Leben irgendwie gelebt und kümmert sich dann um alle und die ist einfach iconic. Ist iconic da mit ihrer Zigarette im Mund und toll.
Ja, das stimme ich auf jeden Fall zu. Ich habe mir mit am Anfang, also sie taucht ja sehr schnell auf in dem Film und ich habe mir direkt einfach Donna Sebastiana, Queen und Icon dazu geschrieben, weil
Period.
She's that girl.
She is.
Meine Maus der Woche. Ich habe anlässlich meines aktuellen Interesses an Al Pacinos Karriere.
Da wird nochmal der Hinweis gegeben, dass es sich lohnt, ihn bei Pinterest in Jung einzugeben.
Ja, eine Freundin hat unsere letzte Folge gehört und hat mir direkt geschrieben, auch, dass sie das getan hat und dass sie auch Fan war.
Ja, sie hat sich bedankt dafür.
Sie hat sich sehr bedankt. Ja, habe ich Heat geguckt aus 1995. Das heißt, 20 Jahre nach Dog Days Afternoon, den wir ja letztes Mal
besprochen haben. Ich bin nicht mal ganz so jung.
Mit Robert De Niro ist so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel von Polizist und Verbrecher. Pacino spielt da den Polizisten.
Aber der diesmal nicht die Maus.
Nee, der ist nicht die Maus. Die Maus ist, Drumroll, die junge Natalie Portman.
Oh.
Die hat da...
Die Rolle oder die Schauspielerin?
Beide.
Okay.
So ein bisschen. Ist nämlich
Symbiose.
ist nämlich erst ihre zweite Rolle in dem Film.
Oh, da war sie ja wirklich jung.
Da war sie richtig jung. Und ja, ich fand sehr gut, wie sie ihre sehr wenige Screentime genutzt hat. Also sie hat das wirklich gut gespielt. Ich habe gar nicht Natalie Portman gesehen. Und das finde ich ist bei so jüngeren SchauspielerInnen schon häufig nochmal bei mir zumindest schneller der Fall, dass ich da so ein bisschen rausgerissen werde.
Ja, verstehe ich.
Und das war bei ihr wirklich gar nicht. Und diesen Charakter fand ich auch einfach sehr spannend. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, weil es da eine Schlüsselszene gibt, relativ spät im Film, mit ihr. Und ich würde jetzt nicht sagen relatable, weil das geht ein bisschen zu weit. aber schon in gewisser Weise. Und ich fand das, ja,
ich pack
hat mich Film. Sehr berührt. Hat mich sehr berührt.
Okay, ich packe den Film auf jeden Fall auf meine Watchlist.
Das ja, solltest du machen. Du hast doch letztens auch bei Instagram da was Spannendes zu gesehen zu dem Film. An dem Tag, an dem ich den geguckt habe, lustigerweise.
Das war sehr lustig. Also Nina schreibt mir, hey, ich habe Heat geguckt, ne, Al Pacino, bla bla.
Achso, bei Disney Plus gibt es den übrigens zu gucken.
Ja, da kann man den gucken. So, und am gleichen Tag bin ich, wie immer, auf Instagram unterwegs und ich gucke mir so Reel nach Reel an und es war viel Content über Filme. Und dann war da so ein Video, ja, beim Dating, wenn du Männer anlocken willst, pack einfach diese Filme in deine 4 Favorites. Und dann war das so Heat, Der Pate, Fight Club und Dark Knight oder sowas. Und ich musste so lachen. Ich dachte so, okay, das ist ein Männermagnet.
Ja, ich habe ihn nicht in meine 4 Favorites gepackt.
Dann weiß ich, jetzt weiß ich, dass ich den nicht in meine 4 Favorites packen werde.
Man Repellent.
Ja.
Ja, ich habe ihm aber 4 Sterne gegeben.
Ja, ich glaube das auch, dass ich den enjoyen werde.
Ja.
Aber ich werde ihn nicht in meine 4 Favorites packen.
Nee, ich auch nicht. Er ist auch nicht auf meiner Favoritenliste gelandet. Wobei es eine Szene mit Al Pacino gibt, die, also diese Szene hat Favoritenmaterial.
Verstehe ich.
Ja. Nein. Toll. Great ass, sagt er da. Great ass.
Also ich dachte, du wolltest sein Hintern jetzt.
Nee.
Kommentieren.
Zu seinem Hintern habe ich leider nichts zu sagen.
Also keine Meinung zu seinem Hintern. Okay, dann nicht.
Ja.
Vielleicht dann belassen wir es mal dabei.
Eher seine Augen in der Szene.
Ja.
Ja. Naja, gut.
Naja.
Reicht dann auch mit Al.
Reicht dann auch.
Ja, nächste Woche geht's weiter. Wir werden auf jeden Fall über Train Dreams sprechen. Den könnt ihr schon bei Netflix gucken. Einer dieser Netflix-Filme, der angeblich auch im Kino lief, aber von dem wir irgendwie nichts mitbekommen haben.
Dann Wicked,
genau.
For Good.
Genau.
Und wahrscheinlich Eddington.
Wenn alles nach Plan läuft.
Ja.
Eddington.
Das wird man sehen.
Das werden wir sehen, sonst sprechen wir über den halt in der Woche da drauf.
Ja.
Ja. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Wir hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Lasst uns gerne wissen,
beim Mauscast,
was ihr so geguckt habt, wie ihr die Sachen so fandet.
Und bleibt mausig.
Genau. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.